24 Stunden am Tag, egal wie es aussieht in unserem Leben. Und dass nichts und niemand uns trennen kann von dir, von deiner Liebe. Weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges noch Mächte. Nichts kann uns trennen von deiner Liebe. Und ich danke dir für diesen Morgen, dass du da bist mit deiner Liebe. Und ich bitte dich, dass du uns in dieser Liebe begegnest, dass du sie uns fühlen lässt, dass du sie uns erkennen lässt. Und ich danke dir einfach jetzt für die Zeit, die wir mit dir haben. Amen. Vielen Dank, Marin und Band. Und einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass ihr da seid. Ich freue mich sehr über jede... Ja, genau, wir können gerne mal für die klatschen. Ich freue mich sehr über jede Einzelne und jeden Einzelnen, der heute Morgen den Weg hierher gefunden hat. Und ich dachte so, Thema Advent, da geht es um Ankunft. Und manchmal ist es so, dass man gerne jemanden möchte, der ankommt. Aber manchmal ist es auch so, dass man selber gerne irgendwo ankommen will. Und so war das bei mir in dieser Woche. Ich weiß nicht, wie eure Woche war, aber ich hatte ungefähr schon seit Monaten diesen Wunsch, endlich an einem bestimmten Ort anzukommen. Und diese Woche war es soweit. Vielleicht können wir das erste Bild mal sehen. Ich war nämlich auf dem Himmel, oder sagen wir im Himmel der Theologen, und zwar auf einer Konferenz, die einmal im Jahr stattfindet. Können wir das erste Bild sehen? Kommt schon. Perfekt. In San Diego war ich diese Woche und ihr seht, mir ging's gut. Die Sonne schien, es hatte 22 Grad. Ihr seht da unten diese große Yacht, da habe ich gewohnt. Nein, was ihr seht, dieses Riesengebäude hier ist der sogenannte San Diego Convention Center. Und da passen ein paar tausend Leute rein. Und einmal im Jahr findet dort die Society for Biblical Literature statt, die größte Theologenkonferenz weltweit. Da kommen mehrere tausend Theologen zusammen für ein paar Tage. Und es ist deshalb so enorm bereichernd, weil es dort Bücher, Bücher, Bücher gibt. Alle großen theologischen Verlage sind dort vertreten und stellen ihre Bücher aus und die sind alle 40-50% reduziert. Das heißt, ihr könnt euch vorstellen, wie schwer der Koffer ist, wenn man wieder nach Hause kommt. Und dann finden neben diesen ganzen Buchdingen auch Seminare statt. Ihr seht, das sind ganz viele verschiedene Räume nebeneinander und vor jedem Raum steht so eine kleine Tafel, wo man lesen kann, was da stattfindet. Seminare zu Paulus, Seminare zu Hiob, Seminare zu Kirchengeschichte, also zu allem, was man sich vorstellen kann. Deshalb stehe ich heute sehr inspiriert vor euch. Nicht nur habe ich sehr viel Gutes aufgesaugt, sondern ich hatte auch viel Zeit, dort mir Gedanken zu machen über diese Predigt. Und ich freue mich, dass wir heute einen Schritt weitergehen können auf unserer Reise in die Freiheit, auf der wir uns jetzt schon einige Zeit befinden und da will ich heute einen Schritt weitergehen mit uns. Bevor ich das aber mache, dachte ich, ist doch vielleicht schön, manche kennen sich, manche aber auch noch nicht, wenn ihr einmal kurz rechts und links Hallo sagt, euren Namen sagt und die Frage beantwortet, wo seid ihr das letzte Mal mit dem Flugzeug hingeflogen? Ja? Erinnert ihr euch? Okay, ich sehe schon, es wurde viel herumgereist. Können wir mal ein paar Destinationen hören? Wo seid ihr so hingeflogen? Thessaloniki. Fuerteventura. Ägypten. Marrakesch. Indien. Colorado. Amsterdam. Südafrika. Kenia, Israel, Mallorca, sauber. China. Leute, können wir einfach mal kurz innehalten und überlegen, wie gut es uns geht? Ja, wo wir überall hinkommen. Nicht nur wegen unserem Pass, sondern auch wegen dem Geld, was wir hier haben. Schon krass, oder? Echt gesegnet. Und mit dieser Dankbarkeit wollen wir auch in den Gottesdienst starten. Und ich dachte, es gibt nichts Besseres, auch wenn Petra das anders meinte, als einen Witz zu erzählen. Deswegen muss ich natürlich so beginnen. Ein Mann ist im Bus, irgendwie erzähle ich gerne Buswitze, ich weiß auch nicht warum, aber ein Mann ist im Bus und motzt. Älterer Mann, die Jugend von heute, die haben einfach keine Manieren mehr. Da wundert sich sein Sitznachbar und sagt, ja, aber der junge Mann da hat Ihnen doch gerade seinen Platz angeboten. Sagt der Mann, ja, das stimmt schon, aber meine Frau steht immer noch. Ihr merkt schon, es ist alles relativ. Manchmal sieht man bei den anderen Dinge, die man bei sich selbst nicht so sieht. Heute hat auf jeden Fall jeder hier einen Platz. Das ist gut so. Wir haben uns in den letzten Wochen ganz intensiv mit dem Galaterbrief beschäftigt und sind eingestiegen mit einem Vers, der so ein bisschen zusammenfasst, was viele sagen würden, dass es das Zentrum der Theologie des Paulus ausmacht. Ich gucke mal kurz, ob das hier funktioniert. Ja, genau. Und zwar in Galater 5,1 heißt es, für die Freiheit hat Christus uns frei gemacht. Steht nun fest und lasst euch nicht wieder durch ein Joch der Sklaverei belasten. Die Freiheit ist ein Grundthema der paulinischen Theologie und ein Grundthema des Christseins. Für die Freiheit hat Christus uns frei gemacht. Das ist das, wofür er gekommen ist. Und dann haben wir gemeinsam überlegt, was bedeutet es, diese Freiheit nicht nur zu leben, sondern was bedeutet es vielleicht auch im Hinblick darauf, wovon wir eigentlich freigemacht wurden? Und haben dann miteinander weitergelesen im Galaterbrief und gemerkt, okay, wir sind von was ganz Bestimmten freigemacht worden, nämlich vom Gesetz. Da heißt es im Römerbrief, an einer anderen Stelle auch im Galaterbrief, jetzt aber sind wir von dem Gesetz losgemacht, da wir dem gestorben sind, worin wir festgehalten wurden, sodass wir in dem Neuen des Geistes dienen und nicht in dem Alten des Buchstaben. Das heißt, wir haben gemerkt, auch in Galater 4 heißt es, Christus kam, als die Zeit erfüllt war, damit er die loskaufte, die unter dem Gesetz waren. Für Paulus ist es so, dass das Gesetz wie so ein Gefängnis ist, das uns die ganze Zeit anklagt und uns behaftet bei dem, was wir tun sollten, aber wir schaffen es nicht. Der Standard, der angelegt wird an uns. Und es ist manchmal das Gewissen, das in uns sagt, wie wir eigentlich sein sollten, und manchmal sind es äußere Regeln, die uns auferlegt sind. Und jetzt kommt Paulus und sagt, wir sind befreit worden von diesem Gesetz. Er sagt an einer Stelle ganz drastisch in Römer 7, wir sind dem Gesetz getötet worden durch den Leib des Christus. Das heißt, es ist eine Freiheit, die sich dadurch zeigt, dass wir frei sind vom Gesetz. Und dann haben wir überlegt, ja, okay, aber was bedeutet das? Heißt es, dass alle Regeln schlecht sind? Heißt es, dass ich hier einfach machen kann, was ich will und nachher schön mit 120 durch den Blitzer heizen? Das war mein Beispiel, weil es irgendwie so ein kleiner Kindheitstraum ist von mir. Und dann haben wir gemerkt, nee, es geht eigentlich darum, wie unsere Gottesbeziehung gelebt wird. Ist unsere Gottesbeziehung dadurch bestimmt, dass wir Regeln haben in unserem Verhältnis zu Gott? Dass wir von Gott wissen wollen, was ist richtig und was ist falsch, und dann tun wir diese Regeln und dann ist unsere Beziehung zu ihm in Ordnung. Das ist die regelbasierte Gottesbeziehung. Oder will Gott was ganz anderes mit uns? Eine herzbasierte Beziehung. Eine Beziehung auf Augenhöhe. Will er uns duzen oder will er uns siezen? Und wir haben gemerkt, diese Freiheit vom Gesetz bedeutet zutiefst, dass Gott mit uns so leben will, wie man mit einem Freund, mit einem Familienmitglied lebt. Und nicht in einem Verhältnis von Chef zu Angestelltem. Und dann sind wir noch einen Schritt weiter gegangen und haben überlegt, okay, das ist ja schön und gut, aber wie kriegen wir das jetzt bitte praktisch hin? Wie bekommen wir das hin, wenn wir nicht mehr das Gesetz haben, was uns sagt, was richtig und was falsch ist, wenn wir nicht einen Pastor haben, der vorne sonntags predigt und sagt, wie sollen wir uns die Woche über verhalten? Was ist dann für uns diese Kraft, die das in uns wirkt, dass wir das tun, was Leben hervorbringt? Und da war ganz wichtig der Satz in Galater 3, 14, wo Paulus sagt, Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, damit wir die Verheißung des Geistes empfangen. Das heißt, Paulus spricht davon, dass wir, und das sehen wir auch hier, statt dem Gesetz nicht einfach neutral dastehen und nichts haben, was uns hilft, sondern er sagt, wir haben den Geist. Und der wurde in uns ausgegossen. Wir dienen also nicht mehr im Alten des Buchstaben, sondern im Neuen des Geistes. Heißt in Römer 5,5, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Und dann haben wir darüber gesprochen, ist ja echt spannend, wenn wir das wirklich glauben, dass der Heilige Geist in uns ist, dann können wir diesen Satz auch ernst nehmen, wenn Paulus sagt, wandelt im Geist und ihr werdet die Begierde des Fleisches nicht erfüllen. Das heißt, Paulus ist der Meinung, dass wir was zur Verfügung gestellt bekommen haben, dass du was in dir hast, was dir die Kraft gibt, das zu tun, was Leben bringt. Dass du in dir was hast, was die Kraft hat, die Begierde des Fleisches zu widerstehen. Darüber haben wir in der letzten Predigt gesprochen, über diesen Wandel im Geist und was das für eine unglaubliche, für ein unglaubliches Zutrauen ist, das Paulus hat in uns, dass er nicht sagt, wir brauchen wieder neu viele, viele Regeln, um uns in Schach zu halten, sondern dass es reicht, dass wir diesen Geist haben, der in uns das Neue wirkt. Und genau hier will ich jetzt einen Schritt mit uns heute weitergehen. Und zwar möchte ich über einen meiner absoluten Lieblingsverse in der Bibel sprechen. Es ist ein Vers, der sich relativ schnell dann direkt da anschließt im Galaterbrief. Und der geht folgendermaßen. Das ist der Vers, den ich sehr, sehr schätze. Galater 5,22. Vielleicht können wir ihn einmal laut zusammenlesen, okay? Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Lass uns nochmal lesen. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Dieser Geist, der Heilige Geist, der in dir ist, der bringt was hervor, der produziert was. Der bringt eine Frucht hervor in dir. Und Paulus lässt keinen Zweifel daran, wie diese Frucht aussieht. Was bringt der Heilige Geist in dir hervor? Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Ich will mal kurz fragen, wer von euch findet diese Begriffe relativ attraktiv? Ziemlich cool, oder? Wir lesen das oft so irgendwie, oh ja, interessant, aber lasst uns mal kurz überlegen, was Paulus hier sagt. Er sagt, der Geist Gottes wurde ausgegossen in unser Herzen, richtig? Ja? Ja. Gut. Das ist wichtig, ob wir das glauben oder nicht. Das glauben nicht alle Menschen. Der Heilige Geist wurde ausgegossen in unser Herzen. Der wohnt in uns. Und jetzt sagt Paulus, dieser Heilige Geist ist nicht einfach irgendwie so da und tanzt rum oder macht, keine Ahnung, erschreckt uns manchmal oder so, sondern dieser Heilige Geist, der tut was ganz Bestimmtes in uns, in unserem Leben. Er produziert etwas. Er produziert eine bestimmte Frucht. Und Paulus benennt jetzt, was der Heilige Geist tut. Der kann ja, könnte ja alles Mögliche tun in uns, oder? Könnte uns auch unheimlich sein. Aber Paulus sagt, nein, was der Heilige Geist macht, ist, er schafft in uns etwas, wonach wir uns, glaube ich, alle zutiefst sehnen. Er produziert in uns Liebe, Freude, Friede und so weiter. Wer von euch sehnt sich manchmal nach ein bisschen mehr Freude? Ja? Oder nach ein bisschen mehr Friede? Würde mich jetzt echt mal interessieren, wenn, welches Wort euch gerade am meisten anspricht von diesen neun. Wonach sehnt ihr euch gerade am meisten, wenn ihr mal kurz in euch reinhört? Welches Wort ist für euch gerade das, wo ihr sagt, oh, davon ein bisschen mehr Geduld. Manche sagen alle. Die, die Selbstbeherrschung denken, werden es wahrscheinlich nicht sagen. Aber es ist was, wo zutiefst ausdrückt, wonach wir uns Menschen sehen, wonach wir Menschen uns sehen. Und Paulus hat die unglaublich steile These, dass der, der das produziert, in dir wohnt. Schon jetzt. Er bringt eine Frucht hervor. Und ich habe euch da mal ein Bild mitgebracht, einfach damit wir das nochmal sehen. Diese Frucht, das war, ich habe euch das vor ein paar Wochen schon gezeigt, ich war in Südfrankreich im Urlaub, es kommt so vor, wenn ich immer im Urlaub bin, aber das liegt einfach nur daran, dass man da die besten Fotos machen kann. Und da war eben dieser Weinstock mit diesen prall gefüllten Trauben und es hat mich so erinnert eben an diese Frucht, was passiert, wenn wirklich Frucht hervorgebracht wird. Es ist interessant, weil diese Frucht, die der Heilige Geist hervorbringt? Man würde ja sagen, okay, wenn das der Heilige Geist hervorbringt, dann ist das auch das, was man wahrscheinlich unter Christen am meisten finden sollte, oder? Ja, wir wollen ja geistlich sein, oder? Das ist ja so ein bisschen das Ziel von Christen, dass wir ein geistliches Leben leben wollen. Dann würde man ja sagen, okay, wenn es so ist, dann müsste man eigentlich in den christlichen Gottesdienst gehen und dann findet man dort Liebe, Freude, Friede, Geduld. Schön. Ist irgendwie nicht immer so und deswegen dachte ich auch ganz lange, also durch bestimmte Situationen, die ich erlebt habe, dass vielleicht die Frucht des Geistes eine andere ist. Und zwar dachte ich, es sieht vielleicht eher so aus. Die Frucht des Geistes ist Besorgtheit, Ernsthaftigkeit, Schwere, Ehrfurcht, Bedächtigkeit, Stille und Problembewusstsein. Kennt ihr das? Es gab auch Gottesdienste, die waren anders, aber immer wieder hatte ich irgendwie so das Gefühl, naja, das ist jetzt also diese Gruppe von Christen und die wandeln alle im Geist und wenn ich mir das so anschaue, dann sehe ich ganz viel Sorge oft. Und dann sehe ich, als Kind war mein Haupteindruck in der Kirche still sein. Ja, das war für mich ganz wichtig. Bedächtigkeit, Ehrfurcht, all solche Dinge. Und es war für mich ein langer, langer Prozess zu merken, das ist vielleicht gar nicht das, was der Geist hervorbringt, was ich da erlebe, sondern das ist das, was wir Menschen ohne den Geist hervorbringen. Und dann war es eine enorme Freude zu entdecken, dass die Frucht des Geistes eine andere ist. Es war wie so eine neue Kompassausrichtung zu merken, okay, jetzt habe ich plötzlich eine Orientierung, was der Geist macht. Der Geist, wenn er wirkt, dann schafft er Liebe, Freude und Frieden. Und dann habe ich so überlegt, interessant, der Heilige Geist tut es, er produziert es, er bringt diese Frucht hervor. Und er wohnt in uns. Und dann kam die Frage, wenn wir uns danach alle sehen, nach Liebe und Freude und Friede und Geduld, es gibt 1000 Möglichkeiten und Wege, wie wir versuchen, das zu erreichen, richtig? Weil wir uns irgendwie alle danach sehen. Jeder will irgendwie ein Leben mit mehr Freude und mit mehr Liebe leben. Und dann versuchen wir alle möglichen Methoden und Werkzeuge anzuwenden, um das irgendwie in unser Leben reinzukriegen. Und deswegen will ich nochmal fragen, wer produziert diese Dinge? Der Heilige Geist. Produzierst du die?
Nein.
Interessant. Das heißt, jemand anders. Oder bist du der Heilige Geist? Nee. Der Heilige Geist produziert das in dir, was du willst. Richtig? Wer muss es dann nicht produzieren? Hast du schon mal versucht, es zu produzieren? Ja? Wer von euch hat schon mal Wer von euch hat schon mal versucht, mehr Liebe zu produzieren? Ja? Wer von euch hat sich schon mal krampfhaft angestrengt, endlich fröhlicher zu sein? Ja? Ich brauche mehr Freude in meinem Leben, Mann, ey, die ganze Zeit. Ich brauche mehr Freude. Wer hat sich schon mal so angestrengt, endlich Geduld mit seinen Arbeitskollegen zu haben? Ja? Oder mit seinen Kindern oder mit seinem Ehemann? Steht es hier, dass wir die sind, die das produzieren? Nee. Es heißt, es gibt jemand in uns, der das produziert. Für uns. Der das hervorbringt. Der Heilige Geist. Er tut es aus sich heraus. Er schenkt uns diese Frucht. Ich finde, das ist eine enorme Entlastung, oder? Zu wissen, in dir ist was, eine Kraftquelle, der diese Dinge, die du dir wünschst, hervorbringt. Irgendwie verändert das das Bild innerlich, oder? Jetzt stell euch mal vor, das sind hier so nur so ein paar von diesen Früchten und die sind in dir drin, durch den Heiligen Geist. Und du magst die, ist lecker. Und du hast gerade gemerkt, okay, du kannst es nicht produzieren, du musst es auch nicht produzieren. Wenn das in dir ist, worum kann es dann gehen? das abzurufen? Genau, wie komme ich dorthin? Wie verbinde ich mich damit? Marian hat gesagt, wir wollen connected bleiben. Wie connecte ich mich damit? Was kann nicht mehr die Frage sein? Wie produziere ich das? Richtig? Das ist ein Riesenunterschied. Checkt ihr das? Die Frage ist nicht, wie kriege ich das in mein Leben rein? Denn wo ist es schon? In dir, schon da. Die Liebe Gottes ist ausgegossen. Da heißt es nicht, die Liebe Gottes wird ausgegossen. Die Liebe Gottes wird kommen, wenn Jesus wiederkommt. Die Liebe Gottes wird kommen, wenn du genug Buße tust. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herzen. Der Heilige Geist wohnt in dir. Und der Heilige Geist produziert eine Frucht. Er bringt sie hervor. Das heißt, die Frage ist, wie wandeln wir darin, richtig? Wie kriegen wir da einen Zugriff? Aber anscheinend ist die Frage nicht, wie kann ich überhaupt so etwas bekommen? Denn dass es da ist, das behauptet Paulus. Und das ist ein Riesenunterschied. Ob du von dir selber ein Bild der Leere und des Vakuums hast, dein Herz, dein Inneres, deine Seele, die ist leer und du musst dich anstrengen, dass da irgendwie was reinkommt, oder du gehst davon aus, das ist voll gefüllt mit Früchten und die große Frage ist, wie kann ich davon essen? In uns ist diese Frucht. Und das Spannende ist, dass diese Frucht nicht immer in unserem Leben sichtbar ist. Aber manchmal schon. Richtig? Manchmal erleben wir sie, manchmal schmecken wir sie. Und das sind die Momente, wo wir merken, oh, das ist richtig, richtig gut. Ich will mal fragen, wer von euch, wenn wir davon ausgehen, wir haben den Heiligen Geist und wenn wir davon ausgehen, er bringt diese Frucht hervor. Und wir nehmen jetzt einfach mal die Geduld. Wer von euch war schon mal hier auf der A8, richtig schön, linke Spur, musste dringend irgendwo hin, ich zum Beispiel hier zu Prisma, zum Gottesdienst, und ihr fahrt links und dann kommt irgendwann dieser Moment, wo die Geschwindigkeitsbeschränkung aufgehoben ist und du denkst, jetzt kann ich endlich 3,5 Minuten reinholen, indem ich ganz links fahre. Und ich weiß auch nicht, warum ich immer Autobeispiele bringe, egal, anderes Thema. Ich fahre auf der linken Spur und dann ist jemand vor dir, so ein schöner, alter, roter Opel Corsa, und du siehst schon durch das Fenster von hinten, dass es eine ältere Frau ist, die da fährt, und die fährt genau 110. Und du denkst, okay, ach, rechts und noch weiter rechts ist alles frei, die könnte jetzt auch sehr gerne einfach rüberfahren, aber sie tut es nicht. Und dann so 30 Sekunden lang, ja, geht schon, 60 Sekunden lang, naja. Und dann gibt es entweder die Situation, dass so langsam in dir was aufsteigt, Ungeduld, überholen, dein Finger, der fängt an so ein bisschen zu zappeln und man überlegt sich, ja, soll ich vielleicht die Lichthupe einmal, soll ich vielleicht den Blinker, ah. Aber dann gibt es auch manchmal die Situation, dass in dir so ein Gefühl von unbändiger Geduld aufsteigt. Hast du auch schon mal erlebt? Okay, manche haben es noch nie erlebt. Aber manche haben es schon erlebt. Vielleicht ist es nicht, dass du unbedingt links überholen wolltest, sondern vielleicht ist es einfach, dass jemand vor dir rein wollte und du dachtest, hey, kein Problem, ich habe es zwar eilig, aber ich habe unglaubliche Geduld. Und manchmal fragt man sich dann, so geht es mir immer, wo kommt denn das jetzt her? Woher habe ich denn jetzt plötzlich so eine Geduld? Oder du bist auf einem schönen Ausflug deiner Familie, bist im Museum, vielleicht in Sinsheim, schaust dir die schönen Dinge an, die dort so ausgestellt sind, und deine kleine Tochter hat einen richtig schönen Tobsuchtswutanfall und schreit und schreit und schreit und liegt da und irgendwas passt nicht, sie wollte irgendwie keine Fanta, sondern sie wollte lieber die Sprite, und dann schüttet man es um und dann wollte es aber nicht in dem Glas und sie wollte es rein, ihr kennt es, ja? Und dann passt das Röhrchen nicht und dann gibst du ihr das andere Röhrchen und dann fällt dir ein, dass es ihr eigentlich die ganze Zeit zu warm ist. Sie will die Jacke ausziehen, dabei schüttet sie die Sprite um und so weiter. Und dann gibt es Momente, wo du merkst in dir, du kannst nicht zurechtkommen mit der Situation. Es ist einfach, ah. Aber manchmal haben wir einfach Geduld, richtig? Und manchmal haben wir in so Momenten nicht nur Geduld, sondern sogar Sanftmut. Hast du schon mal erlebt? Das ist cool, oder? Wenn du merkst, irgendwie habe ich gerade das Gefühl in mir, so ein bisschen Sanftmut. Und ich kann jetzt gerade darauf zurückgreifen, auf diese Sanftmut, die da ist. Und dann esse ich davon was, aber nicht nur ich, sondern ich gebe auch meiner Tochter was. Und ich glaube, das sind die Situationen, wo wir erleben, dass diese Realität, von der Paulus hier spricht, dass der Geist in uns Frucht hervorbringt, dass das wahr ist. Jeder von uns hat es schon mal erlebt. Wer von euch war schon mal in einer absoluten Krisensituation erfüllt von tiefem Frieden? Darf ich mal sehen? Nur damit wir wissen, ob das schon mal jemand erlebt hat. In einer Paniksituation, vielleicht auch die Leute um dich rum total Panik geschoben haben, sei es auf der Arbeit oder in der Gemeinde, und du warst erfüllt von, das wird gut, das wird gut. Hast du dich in den Momenten schon mal gefragt, woher kommt denn das? Ich sag dir, woher das kommt. Das ist der Heilige Geist in dir. Und wenn du das ab und zu erlebst, wäre doch schöner, das öfter zu erleben, oder? Wisst ihr, womit das zu tun hat, ob wir das öfter erleben? Mit unserem Glauben. Ob wir das glauben, was Paulus hier sagt. Dass das uns zur Verfügung steht. Und dass es jemand gibt, der das in uns tut. Deshalb ruft Paulus auf, wandelt im Geist. Wandelt im Geist. Und ihr werdet ein Leben leben, wahrscheinlich nicht immer, denn ich werde euch gleich zeigen, es gibt ja nicht nur den Geist in uns, aber ihr werdet ein Leben leben, wo ihr sehr, sehr viel von dieser Liebe und dieser Freude und diesem Frieden schmecken werdet. Jetzt will ich euch fragen, wenn der Heilige Geist diese Frucht hervorbringt, glaubt ihr, jemand kann den Heiligen Geist stoppen, das zu tun? Nein. Das bringt der Heilige Geist hervor. Das ist seine Innere, sein Wesen, dort wo er ist, diese Frucht zu schaffen. So wie ein Baum gepflanzt, wenn er seine Wurzeln lässt, eine Weinrebe oder ein Apfelbaum, wenn er gesund ist, dann bringt dieser Apfelbaum diese Frucht hervor. So bringt der Heilige Geist diese Frucht hervor, weil es sein Wesen ist, diese Frucht hervorzubringen. So wie ein Apfelbaum nicht anders kann, als Äpfel zu produzieren, wo der Heilige Geist ist, ist diese Frucht. Das heißt, wenn wir ihn nicht stoppen können, das zu produzieren, was ist es dann, was wir immer wieder in uns merken, wo wir das Gefühl haben, jetzt gerade ist irgendwie diese Geduld nicht ganz so da, wie ich sie mir wünsche. Und deswegen möchte ich einfach mal kurz rauszoomen, dann seht ihr, was eben auch da ist. Ihr seht hier, was ist denn um diesen Weinstock rum? Unkraut, Dürre, Wüste. Wie nennt Paulus das? Im Galaterbrief. Es gibt den Geist und was gibt es noch? Das Fleisch, so nennt er das. Das heißt, anscheinend ist es durchaus so, dass es nicht nur in uns Freude und Liebe gibt, sondern es gibt eben auch, wie ihr auf diesem Bild seht, Dürre, Trockenheit. Und jetzt kann es passieren in deinem Leben, dass du eine Zeit hast, da lebst du so. Kennst du solche Zeiten? Und da hast du das Gefühl, bei dir in deinem Leben, da ist einfach alles trocken, furztrocken. Und du hast so eine Sehnsucht nach Freude und Liebe, aber irgendwie, da ist nichts. Wenn du da jetzt mal 2 Wochen drin lebst oder 4 Wochen oder 8 Wochen, kann es irgendwann passieren, dass du anfängst zu glauben, die Liebe und die Freude und die Geduld, die sind einfach raus aus deinem Leben. Die gibt es gar nicht mehr in dir. Kann passieren, oder? Ist es aber die Wahrheit? Nein, ist es die Wahrheit? Du kannst dich so fühlen, richtig? Ist es die Wahrheit deines Lebens? Das ist das, warum wir uns hier treffen. Weil Paulus uns erinnert und Gottes Geist uns erinnert an die Wahrheit. Und die Wahrheit ist, dass der Heilige Geist ausgegossen wurde in unsere Herzen und dieser Heilige Geist bringt eine Frucht hervor. Das heißt nicht, dass es nicht solche Zeiten gibt, aber es heißt, dass wir wissen, diese Weinstöcke, die kann da niemand rausreißen. Und das heißt, wir haben immer die Möglichkeit, einen Weg zu finden zu diesem Geist, zu Gott selbst, zu Jesus. Im Römerbrief heißt es, der Geist wohnt in euch und dann im nächsten Vers heißt es, Christus wohnt in euch. Für Paulus ist das austauschbar. Es ist Jesus selbst, der in uns diese Frucht hervorbringt. Und deshalb, glaube ich, bringt Jesus das so auf den Punkt. Er ist fest davon überzeugt, dass das das Leben ist, das er für uns hat, mit all diesen Früchten, wonach wir uns sehnen. Aber irgendwie braucht es auch das, dass wir in ihm bleiben. Richtig? Sonst müsst ihr es nicht sagen. Jesus sagt in Johannes 15,5, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Das ist irgendwie die Herausforderung, vor die wir gestellt sind. Das ist die Aufgabe, das ist auch manchmal der Kampf, dass wir uns immer wieder losreißen aus unserer Dürre und aus unserem Wüstenbild und uns erinnern und glauben, dass uns diese Früchte zur Verfügung stehen. Und ich habe in der letzten Predigt darüber gesprochen, wie das für mich ist, dass es für mich innerlich wie so ein Bild ist von so einem Raum in mir, wo ich rein kann und wo ich Zugriff habe auf all das. Ich weiß nicht, wie es für dich ist, was dir hilft. Aber mein Wunsch ist, dass diese Predigt in dir den Glauben stärkt, dass diese Früchte vom Heiligen Geist in dir produziert werden. Und wenn du die möchtest, dann darfst du die suchen und dann darfst du sie finden. Wer sucht, der wird finden. Du wirst sie finden. Glaubst du das? Glaubst du, dass wenn du auf die Suche gehst nach Freude in dir, dass du die finden wirst? Ich glaube, ganz oft glauben wir es nicht, ich zumindest. Denn wenn wir gerade in so einem Zustand leben, können wir uns überhaupt nicht vorstellen, richtig? Wenn wir in so einem Zustand sind, suchen wir gar nicht mehr. Aber das ist das, was Paulus uns heute sagt. Lasst uns auf die Suche gehen, immer wieder neu. Und wenn du Friede brauchst für deine Situation gerade oder mehr Liebe, dann mach dich auf die Suche. Es ist in dir da. Du darfst dich damit verbinden, du darfst Gott fragen und du darfst vor allem glauben. Ich will enden mit einem kleinen Beispiel, wo ich irgendwie, was für mich das so wunderbar zum Ausdruck gebracht hat, wie die Gegenwart des Heiligen Geistes in uns für mich so ein inneres Bild. Wer von euch hat letztes Jahr die Hochzeit von Meghan und Harry angeschaut? Darf ich mal ganz kurz sehen? So ein Paar. Also es ist so ein englisches Königspaar, für die, die es nicht wissen. Meine Frau ist ziemlich verrückt mit diesen Sachen, deswegen hatten wir eine riesen Meghan und Harry Party mit Buttons und Hüten und englischem Kaffee und alles mögliche und Freundinnen eingeladen und ich musste dieses Ding angucken, weil jemand auch auf die Kinder aufpassen musste. Und dann saß ich also da und habe Meghan und Harrys Hochzeit angeschaut und das ist unglaublich förmlich und steif gewesen. Dieser ganze Prozess, bis man da überhaupt mal ankam, da lacht keiner richtig ernst, keiner will was falsch machen, kommst in diese Kirche rein und dann stehen da diese ganzen Leute, die aufgezüchtet und so weiter. Und dann denkst du so ist es manchmal in meinem Leben, da gibt es nicht viel zu lachen. Ist zwar irgendwie eine Hochzeit, aber es ist nicht besonders fröhlich. Und jeder hat das Gefühl, Hauptsache nichts falsch machen. Und dann sitzt du da vielleicht in dieser Hochzeit und irgendwie guckst du auf die Uhr und denkst, eieiei, wann ist denn das endlich vorbei? Aber dann kommt plötzlich ein Typ, ich weiß nicht, wer es von euch mitgekriegt hat, Michael Curry. Mitten in der Hochzeit, steif ohne Ende, kommt plötzlich dieser Mann, Michael Curry, ein amerikanischer Prediger, ein Schwarzer, den Meghan bestellt hatte, ob er die Predigt halten könnte. Und jetzt fängt dieser Mann doch tatsächlich an, mitten in diese hochroyale, biedere, ernste Stimmung von der Kraft der Liebe zu sprechen. The power of love. Und jetzt hat dieser Mann auch noch die Frechheit, fröhlich zu sein. Und zwar so fröhlich, dass es Harry und Meghan richtig peinlich war. Sie lachen und the Queen was not amused. Ihr seht, ja? Für sie, das war nicht irgendwie die Vorstellung von der Hochzeit. Aber das war diesem Michael Curry völlig egal, denn er wusste, das ist das, was er reinbringt in diese Stimmung. Er hatte eine Aufgabe und er wusste, was er reinbringen will. Und so ist es für mich irgendwie innerlich ein Bild geworden für meine eigenen steifen Hochzeiten, die ich so feiere. Und für die Situation, wo ich das Gefühl habe, meine Herren, ist das gerade alles ernst. Und dann kann ich entweder glauben, jetzt muss ich alles Mögliche tun, um da rauszukommen, oder ich frage den inneren Michael Curry in mir, ob er mal wieder predigt. Für mich ist diese, wenn ihr die Predigt euch anhört von diesem Michael Curry, der bringt alle Früchte des Heiligen Geistes in dem, was er redet, auf den Punkt. Da ist so viel Liebe und Freude und Friede und Geduld. Und vielleicht ist das was für dich heute Morgen, dass du dir überlegst, wenn der Heilige Geist so ist wie Michael Curry, dass du ihn fragst, hey, könntest du mir heute Nachmittag eine Predigt halten? Ich brauche das gerade. Und du darfst ihn immer wieder hochholen und raufrufen und fragen, ob er mit dir spricht, ob er dir offenbart, was er für dich hat. Und ich sage dir, die Grundfrage, die du für dich klären musst, ist, ob du glaubst, dass es schon da ist. Das ist die Grundfrage. Amen? Amen. Sehr gut. Dann lasst uns jetzt gemeinsam noch ein Lied singen. Und ich habe euch ja was mitgebracht. Das ist nicht nur hier zum Anschauen, sondern diese Trauben will ich einfach jetzt einmal durchgehen. Und jeder darf sich eine Traube abmachen, wenn er das möchte. Und diese Traube als Symbol für die Frucht des Heiligen Geistes nehmen, die in dir ist. Und dann darfst du diese Frucht einfach essen. Und während du es tust, denk doch einfach kurz an das, was du gerade gehört und gelesen hast. Dass der Heilige Geist in dir Frucht produziert. Und dass das, was du dir gerade wünschst, wonach du dich sehnst, dass es schon in dir ist. Und dann, wenn du möchtest, dann kannst du einfach ein Gebet sprechen, wo das nochmal auf den Punkt bringt, was du dir gerade wünschst. Okay? Dann lass das einfach mal durchgehen. Und wenn ihr wollt, steht gerne dazu auf. Ich bete noch. Jesus, ich danke dir, dass du in uns wohnst durch deinen Heiligen Geist. Und ich danke dir, dass du Frucht bringst, dass du gute Frucht bringst. Ich danke dir, dass du das in uns tust, Herr, dass wir das nicht selber produzieren müssen,